Hallo, mein Name ist Felix Gebhardt von der Band Muff Potter und ich rede heute im krachfink.de Podcast mit Nadine über unser neues Album Bei aller Liebe.
Ich glaube, man kann doch sagen, auch wenn du schon lange bei der Band live mitgespielt hast, du bist der Neue bei Muff Potter.
Ja, so lange habe ich ja noch nicht live mitgespielt. Ich bin definitiv der Neue. Absolut. Also es ist, ich bin zwar immer mal so am Bühnenrand mit dabei gewesen in den vergangenen Jahren, aber bin jetzt seit letztem Jahr eigentlich erst so richtig dabei.
Wie wurdest du denn empfangen bei Muff Potter und in wie großen Teilen kannst du dich denn schon einbringen jetzt oder bei dem Album?
Ich bin in den Schreibprozess dieses Albums reingerutscht. Also ich war so ein bisschen im Vorfeld schon informiert und kannte so ein paar Sachen, aber bin in diesen Prozess des Albummachens dann erst reingewechselt, als eben dieser Wechsel stattfand. Von daher war vieles schon fertig auf eine Art und vieles wurde noch mit mir auch noch dann irgendwie ausgefeilt. Aber so richtig in die DNA dieses Albums habe ich nicht mit eingegriffen. Zumindest bis auf einen Song, den habe ich mitgeschrieben. Aber ich habe überall so meine kleinen Tupfer hinterlassen und mir Sachen ausgedacht, die es vorher noch nicht gab und so. Also ich habe schon da irgendwie so ein bisschen, ich bin sofort auf jeden Fall mit offenen Armen empfangen worden und auch war herzlich eingeladen, mich da zu verausgaben.
Das hast du mich natürlich herausgefordert, indem du gesagt hast, du hast bei einem Song mitgespielt. Soll ich raten oder willst du es verraten?
Bei einem Song mitgeschrieben.
Genau, ja, mitgespielt hast du bei einem.
Ja, mitgespielt habe ich überall, ja. Du kannst raten, es steht aber auch auf der Platte.
Okay, so genau bin ich jetzt in die Platte noch nicht eingetaucht. Ich würde sagen, es ist der Song, der einzige Grund, aus dem Haus zu gehen.
Nein.
Ach, verdammt. Verdammt. Sag mir, welcher ist
nee,
es?
Nee, der ist es nicht. Es ist Flitter und Tant.
Flitter und Tant. Sehr schön.
Der ist uns tatsächlich in einer dieser Sessions, die wir in dem Kulturgut Haus Notbeck abgehalten haben, da ist der uns abends irgendwann mal zwischen Mahlzeit und zu Bett gehen. Oder so genau weiß ich es nicht mehr genau. Aber der kam so zwischen uns Vieren zustande.
Jetzt würde ich gerne noch mal kurz auf dein Instrument eingehen. Du spielst Gitarre. Was kann denn die Gitarre, was andere Instrumente nicht können? Warum hast du dich für die Gitarre als Instrument entschieden?
Ja, gute Frage. Also ich habe von Kindheit an, also als ich so Populärmusik entdeckt habe, bevor ich wusste, was Populärmusik ist, habe ich mich, oder es, vielleicht war es auch Zufall, also ich habe immer Sachen gehört, die oder Musik gehört, die mit Gitarren geschrieben oder gespielt wurde. Ob das jetzt Beatles waren oder später Udo Lindenberg oder so. Von daher war das irgendwie so ein Instrument, was mir zwar natürlich lange Zeit dann noch völlig abstrakt war und wir hatten zwar zu Hause stand so eine Konzertgitarre oder sogar zwei verschiedene bei meinen Eltern rum, aber niemand spielte die so richtig und ich wusste auch nicht, wie man die stimmt oder was man überhaupt damit macht. Und irgendwann habe ich dann aber mit so relativ spät, glaube ich, mit 14, 15 angefangen, mich selber mit diesem Instrument auseinanderzusetzen. Da war dann so Punkrock schon in mein Leben getreten und ich wollte unbedingt selber auch in einer Band spielen. Und dann war das irgendwie das Instrument, was es gab. Natürlich war diese Konzertgitarre völlig ungeeignet, um Punkrock zu spielen, aber ich habe mir dann irgend so eine E-Gitarre Langzeit geliehen. Und hatte die dann eine Weile. Und habe irgendwie, also es war so das Naheliegendste. Es gab diese Gitarre. Und dann bin ich auch relativ schnell in eine Band eingestiegen, wo es halt keinen Gitarristen gab und wo ich dann dazu verpflichtet wurde, Gitarre zu spielen. Dann habe ich mir das so ein bisschen so beigebracht, wie es sein könnte oder wie es irgendwie funktioniert. Und dann war ich halt irgendwie der Typ, der Gitarre spielt. Aber so richtig, ich glaube, ich sehe mich bis heute nicht als, ich würde nicht sagen, dass ich Gitarrist bin.
Sondern?
So. Ich habe irgendwie, na, ich spiele Gitarre. Also so. Ich bin an keinem Instrument so ausgebildet, dass ich mir irgendwie anmaßen würde, das als Berufsbezeichnung zu sehen.
Es ist interessant, dass du das sagst. Also ich kenne einige, die das sagen und ich weiß auch genau, was du meinst. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich spiele Gitarre bei Band XY und sträuben sich zu sagen, ich bin Gitarrist. Und dann gibt es ja wieder andere, die könnten in jeder Band einsteigen und alles spielen. Also
ja, also ich habe gute Freunde, die in meinem Freundeskreis gibt es Leute, die ich selber als Gitarristen bezeichnen würde. Die haben dann auch studiert und so. Ich glaube, weiß ich, ich habe das vielleicht eine völlig unnötige Verkopfung des Ganzen meinerseits, aber ich sehe mich irgendwie nicht als Gitarrist.
Und auch interessant, dass du gesagt hast, dass diese Konzertgitarren bei euch rumstanden und die niemand gespielt hat. Ich glaube, die Gitarre ist das Instrument, das am meisten in irgendwelchen Haushalten angeschafft wird, weil man denkt, das ist furchtbar einfach und es macht bestimmt wahnsinnig Bock und verleiht so eine gewisse Coolness. Und dann steht es eigentlich nur noch rum.
Ich muss auch noch mal nachfragen, wer die in die Ehe gebracht hat. Es gab zwei, das weiß ich noch. Und eine ist irgendwie übergeblieben und die habe ich bis heute. Die ist nicht kaputt zu kriegen.
Aber auch noch nicht für Punkrock geeignet.
Nee, definitiv nicht. Und auch eigentlich für nix, was ich zu der Zeit dann versucht habe, selber zu spielen, weil halt ne Konzertgitarren mit diesen Nylon-Saiten und völlig absurd große Abstände zwischen den Saiten für ungeübte Finger irgendwie ganz schwierig. Und als ich dann diese E-Gitarre hat halt dann sofort viel mehr Sinn gemacht.
In den Booklet zu eurem Album Bei aller Liebe, da sieht man euch in dem Studio, du hast es jetzt eben auch angesprochen. Ist es so eine typische Aufnahmesituation gewesen von dem Album, weil das sieht sehr entspannt aus?
Ja.
War's so?
Also entspannt, wenn man meinen Gesichtsausdruck sich anguckt. Ich weiß nicht, ob du da die CD oder
ich
das
Ich habe die CD große, und da siehst du sehr entspannt aus.
Ja, da ist, aber ich beiß mir so auf die Zunge. Also ich weiß auch, was ich da spiele und dass ich Schwierigkeiten hatte, das zu spielen. Aber insgesamt ist die Atmosphäre da natürlich genau so tatsächlich gewesen. Und Kai, ein alter Freund von mir, der dieses Bild gemacht hat, hat tatsächlich diesen Moment einfach eingefangen. Wir waren alle total begeistert von diesem Foto und wollten, dass das unbedingt in die Platte kommt. Und das ist aber, das bildet sehr doll das Studio Nord in Bremen ab, wo wir aufgenommen haben.
Vielleicht können wir doch noch mal ein bisschen mehr eingrenzen, was genau du mit der Gitarre erreichen möchtest, weil ich weiß, dass du jetzt mindestens in drei unterschiedlichen Bands spielst, bei den Einstürzenden Neubauten auf der Bühne, bei Zahn, bei einer Instrumentalband und jetzt sprechen wir heute bei Muff Potter. Das sind ja drei komplett, also unterschiedliche Stoßrichtungen. Was macht für dich denn den jeweiligen Reiz aus?
Na, bei Einstürzenden Neubauten muss man sagen, spiele ich nicht Gitarre, da sitze ich am Keyboard und bin da eher so, also bin da ja auch nur mitreisender Mietmusiker.
Du bist kein Keyboarder, du spielst nur Keyboard, ich habe schon verstanden.
Und ich bin aber auch kein Bandmitglied. Ja. Also ich bin da eher ausführend, alles reproduzierend, was die anderen nicht auf der Bühne reproduzieren können. Das läuft so bei mir zusammen. Aber ja, interessant, also was will ich mit Gitarre erreichen? Also es ist ja eines der klischeebehaftetsten Instrumente überhaupt. Also oder Rockmusik an sich ist ja ein einziges Klischee und deswegen ist es natürlich auch immer schwierig, sich vorzunehmen, irgendwas zu machen, was noch niemand gemacht hat. Also ich glaube, das kann sich niemand so richtig auf die Fahne schreiben, das wirklich zu tun, oder ich habe jedenfalls lange keinen Gitarristen, keine Gitarristin mehr gehört, die jetzt irgendwelche Wege eingeschlagen wären, die ich jemand anders noch nicht habe gehen sehen oder so. Mhm. Ja, auch da maße ich mir, glaube ich, nicht an, da jetzt irgendwie das Rad neu erfinden zu wollen. Ich finde es auf jeden Fall immer spannend, Sachen zu machen, die vielleicht nicht super gewöhnlich sind. So, ob das jetzt soundmäßig über irgendwelche Effektpedale geht, die einen Gitarrensound vielleicht ein bisschen verfremden auf eine Art, die es vielleicht ein bisschen spannender macht. Oder dass man halt spielerisch jetzt vielleicht nicht den Weg geht, den man automatisch gehen würde, sondern halt gewisse Sachen nochmal hinterfragt oder so. Aber letztendlich ist es auch immer alles, was dem Song dient, eigentlich das Wichtigste dann. Und dann ist eine Gitarre, hat natürlich dann auch in einer Rockband einfach die Rolle, die sie dann zu spielen hat, spielt sie dann halt.
Da gibst du mir jetzt ein gutes Stichwort, weil wir sprechen ja, wie gesagt, hauptsächlich über Muff Potter und über euer Album Bei aller Liebe. Ist es denn jetzt schwieriger, Musik zu spielen zu den Texten von Nagel, die ja immer eine gewisse Tiefe und Aussagekraft haben? Ist es jetzt schwieriger als zum Beispiel bei Zahn?
Na, bei Zahn hat die Gitarre natürlich eine ganz andere Aufgabe. Zahn ist ja einfach so eine soundmäßig basisdemokratische Angelegenheit zwischen drei Spielern, die alle irgendwie relativ gleichmäßig transparent da drin vorkommen. Und so die Herangehensweise an diese, an das Schreiben dieser Musik ist eine völlig andere als bei Muff Potter, wo es natürlich letztendlich um Songs, also um Lieder geht. Und wo die Gitarre natürlich sich anders einfügt und mehr unterordnet und nicht so viel im Vordergrund sein muss oder will. Ich finde es in solchen Situationen, oder ich fand gerade jetzt bei dem Fertigstellen dieses Albums, ich fand es sehr erfrischend, mich in einen Prozess werfen zu können, wo gewisse Entscheidungen schon getroffen waren und wo es vielleicht auch gewisse Figuren, die ich dann letztendlich gespielt habe, schon gab, die ich dann nur noch lernen musste. Es war natürlich sehr komfortabel, weil einfach ein Großteil der Arbeit bereits getan war. Und letztendlich finde ich es aber super interessant, auf die Musik anderer Leute zu spielen oder mir was auszudenken, weil ich habe sehr lange so als Songschreiber und Impulsgeber in diversen Bands mich ausprobiert. Da hängt natürlich dann immer sehr viel an der Person, die so mit dieser Song-Grundidee ankommt. Und einfach sowas vorgelegt zu bekommen und gesagt zu bekommen, hier, guck mal, was dir dazu einfällt oder so, das ist halt eine sehr andere und sehr angenehme Arbeit.
Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, du hast es zumindest überhaupt nicht gestreift. Die Texte sind jetzt für dich erstmal in ihrer Größe oder in ihrer Gewichtung komplett gleichgestellt mit der Musik. Also du hast dich jetzt nicht unter Druck gefühlt, da jetzt besonders zurückzutreten oder besonders toll zu flankieren.
Nee. Also es gibt natürlich Texte, die man irgendwie über eine musikalische Idee oder einen musikalischen Kniff oder so markieren möchte. Oder dann gibt es Songs wie zum Beispiel Not Back City Limits auf der Muff Potter Platte, der über einen sprechend vorgetragenen Text funktioniert und wo klar war, dass die Musik einfach eine Weile braucht, sich aufzubauen. Und wo es einfach darum ging, erstmal eine gewisse Geräuschkulisse zu erschaffen, die so ein Fundament für diese Einleitung dieses Songs bildet. Und dann im weiteren Verlauf ist er ja auch sehr lautmalerisch teilweise von dem, was die Gitarren machen. Also der Groove von Bass und Schlagzeug ist relativ stetig, aber es gibt dann halt diese Tupfer und diese kleinen Schlingen und sowas alles, was die Gitarren machen. Das ist natürlich ein Song, wo es irgendwie genau darum ging, musikalisch eine Atmosphäre zu bauen um diesen Text rum. Allerdings, als wir angefangen haben, an dem Song zu arbeiten, stand dieser Text jetzt noch gar nicht fertig da. Deswegen, das ist dann erst später richtig dann auch in den Abläufen und wie lange sind die einzelnen Passagen etc. zusammengefügt worden, als dann der Text fertig war. Also von daher habe ich nicht so richtig auf den Text oder wir alle nicht so richtig auf den Text in dem Moment Rücksicht nehmen müssen. Aber es gab eine Atmosphäre, die bereits klar war, wie die sein sollte.
Ich finde so, als Hörerin, wenn man einen Song zum ersten Mal gehört hat mit Text, also Inhalt und Musik, dann sollte er im besten Fall danach sich auch ohne Musik erschließen, also ohne Text erschließen. Dass man danach sagt, eigentlich trägt diese Musik alles vor, was auch in dem Text gesagt wird. Und ich finde nämlich, das ist auf dem Album so. Deswegen dachte ich, dass da vielleicht so eine viel überlegtere Vorgehensweise gewesen ist. Aber anscheinend war das dann alles doch sehr intuitiv und aus der Gruppe raus.
Wie gesagt, ich kann da nicht für alle Stücke mitsprechen, weil ich eben an bestimmten Punkten noch nicht dabei war. Aber naja, es gibt Pop-Songs auf der Platte, die definitiv über genau so eine Hook funktionieren und so eine andere Herangehensweise haben, die man dann auch, so wie du sagst, die sich dann vielleicht auch ohne einen Text in die Erinnerung meißeln oder so.
Wahrscheinlich spielst du auch so einen Song an wie Ich will nicht mehr mein Sklave sein. Sowas.
Der ist natürlich einfach zu behalten, so, ne? Das ist natürlich irgendwie ein Song, der allein durch dieses treibende Riff, was relativ simpel strukturiert ist, das hast du dann im Kopf, wenn du den gehört hast. Ja.
Jetzt bist du Musiker und Musikern unterstellt man eigentlich besonders frei zu sein und keine Sklaven. In den letzten Jahren sieht es schlecht aus für Musiker. Es entsteht ein gewisser Druck, der vorher natürlich auch schon da war. In welchen Momenten machst du dich selbst denn zum Sklaven?
Gute Frage. Also ich bin natürlich, auch wenn ich vermeintlich Künstler oder so bin, bin ich ja nicht frei ich muss ja auch Miete zahlen oder Steuern oder so oder meine Kinder ernähren. Also ich bin natürlich selbst mehr mein Sklave, als ich es gerne hätte. Also es gibt gewisse Strukturen, denen kann ich mich einfach nicht entziehen, auch wenn es mir Spaß machen würde, irgendwo im Wald zu leben oder so und mein eigenes Gemüse anzubauen. Aber es ist natürlich, man versucht halt, oder ich versuche halt so, mir mein Stückchen Freiheit da irgendwie rauszuschälen aus allem.
Interessant, dass du dich jetzt um euren eigenen Songtitel so rummanövrierst, weil das heißt, du kommst jetzt nämlich mit Sachen, die alle aus meiner Sicht von außen kommen, ne? Also Miete zahlen und so, das zu machen. Es ging, der Song heißt ja, ich will nicht mehr mein Sklave sein. Hab den eigentlich so verstanden, dass man sich selbst ja so eine Leine anlegt. Das sind ja dann eher andere Dinge, dass man zum Beispiel zu pedantisch ist oder zu hart zu sich selbst, so irgendwas, dachte ich jetzt eher. Interessant, dass du jetzt mit so Sachen von außen kamst.
Ja, es ist ja auch in den Menschen drin, sich diesen Zwängen zu unterwerfen. Also ich denke, nun habe ich jetzt keine riesen hohe Miete, weil ich auch jetzt nicht einen super anspruchsvollen Lebensstil habe oder so. Aber das sind ja, ich habe es auf jeden Fall in meinen erweiterten Freundeskreisen auch im Laufe der Jahre halt immer wieder gesehen, dass Leute, die eigentlich vermeintlich frei von irgendwelchen Zwängen waren, dann doch irgendwann sich in so ein etwas aus der Kunst raus in ein etwas bürgerlicheres Konstrukt begeben haben, weil ihnen dann plötzlich alles zu unsicher war und sie merkten, dass sie doch ja mehr Sicherheit brauchen. Oft, wenn Leute Kinder bekommen, ist das so ein bisschen der Moment, wo die Panik einsetzt und jetzt muss ich mir doch einen festen Job suchen oder so.
Und Sicherheit kann ja auch Freiheit bedeuten.
Das stimmt. Ja, okay, ja, gebe ich dir recht. Aber Sicherheit ist halt auch immer so Sicherheit ist auch mit vielen Kompromissen verbunden, die man eingehen muss, um sie zu bekommen.
Ja, aber auch die Einstellung zu Kompromissen ändert sich ja. Wenn du jetzt gerade sagst, wenn Kinder ins Spiel kommen, dann empfindet man ja Dinge vielleicht gar nicht mehr als Kompromiss, die vor deren Geburt für einen noch ein Kompromiss waren. Aber wie gesagt, interessante Antwort. Ich dachte jetzt, du kommst mit was ganz anderem. Finde ich sehr interessant. Hast du auch noch mal Kunst gesagt? Mir ist sofort das Artwork aufgefallen, weil das zeigt euch ja stilisiert es sieht aus wie ein Gemälde. Und ein Gemälde hat ja immer etwas Wertiges, also etwas Hoheitliches, das sich zu verewigen lohnt. Ja. Auf was habt ihr da angespielt? Auf die Erwartung, auf dieses jeder lohnt sich zu verewigen? Oder was war so die Idee dahinter, warum ihr das im Gemäldestil gemacht habt?
Ich würde jetzt gerne sagen, dass da ein großer Plan hintersteckte. Es war einfach eine ästhetische Überlegung. Also es gab so, ich glaube, die Absurdität eines Muff Potter Plattencovers mit den Bandmitgliedern in gemalt und auch was das für unter Umständen unter Leuten, die sich für Muff Potter interessieren können, vielleicht für Ablehnung hervorrufen könnte. Also es war einfach so ein bisschen interessant, spannend und mal gucken, wie so. Also und es stand natürlich Pate so ein bisschen dieses, nun habe ich den Albumtitel vergessen, aber dieses berühmte Eurythmics-Cover. Ich weiß den Plattentitel gerade nicht.
Ich auch nicht.
Wo sie beide gemalt, sehr frontal, sehr ausdrucksstark, wahnsinniges Bild in die Kamera quasi, beziehungsweise aus der Leinwand heraus gucken. Und dann eine andere Sache, die so ein bisschen uns im Kopf rumgeisterte, war dieses Ramones Cover End of the Century. Da ist so die Anordnung der Personen ungefähr so, wie wir.
Also ganz kleine Namen habt ihr euch mal orientiert.
Genau. Wie man das so macht. Ja. Und dann haben wir uns so fotografieren lassen und von Verena Brüning und Moki, die Künstlerin, die das gemalt hat, hat dann nach dieser Fotografie das Gemälde angefertigt.
Es sieht sehr, sehr schön aus. Ich finde, du siehst am besten aus, weil deine Haare ja jetzt ein bisschen länger sind. Hattest du ja nicht immer. Und das hatte wirklich sowas, ja, etwas, das sich lohnt zu malen. Das ist wirklich ein schönes Bild. Ja, habt ihr das auch schön. In groß irgendwo?
Ja, ja, das ist, befindet im Proberaum. Sich im Bandbesitz.
Also hatte nichts damit zu tun, dass die Erwartung an Muff Potter doch ziemlich hoch zu sein scheinen. Ich habe irgendwie das Gefühl, sehr, sehr viele haben ganz dolle Erwartungen an eure Band. Und was da jetzt kommt und welche Qualität es haben soll, ich empfinde das bei euch besonders extrem. Also bilde mir ein, das immer irgendwo zu lesen.
Ja,
dachte ich, es wäre vielleicht eine Anspielung.
Okay, nee, nein, nein, nein. Da ist also eine Anspielung darauf nicht.
Jetzt habt ihr aufgenommen, das hast du vorhin schon gesagt, in der Nähe dieser Tönnies-Fabrik im Kulturgut Haus Notbeck. Du hast schon angedeutet, es war relativ entspannt.
Da hat die Band, bevor ich dazugekommen bin, bereits mehrere Sessions abgehalten, immer so wochenweise, um die Musik zu schreiben. Also wir haben dort nicht aufgenommen. Aufgenommen haben wir im Studio Nord in der Nähe von Bremen.
In Bremen.
Oder in Bremen. Aber dort sind die Sachen zusammengefügt worden. Da war ich dann bei den letzten beiden Sessions dabei, Frühjahr und Sommer letzten Jahres. Und da war halt diese sehr komfortable Situation, dass wir eben dort vor Ort in dem kleinen Veranstaltungsraum, den es da gab oder gibt, unser ganzes Equipment aufbauen konnten und haben dort im Haus jeder ein kleines Zimmerchen gehabt, konnten dort essen, kochen und im Grunde, es war ansonsten kein Betrieb zu der Zeit und wir konnten da halt einfach tun und lassen, was wir wollten und vor allem bis wann wir wollten. Und das hat dann dazu geführt, dass wenn einen irgendwie am Ende des Tages nochmal die Muse gepackt hat, dass wir dann alle halt nochmal weitermachen konnten und einfach, es gab kein Limit, was jetzt den kreativen Fluss anging. Also, ne, wenn du dich in einer Großstadt zum Proben verabredest und dann um 10 Uhr dort Schicht sein musst, weil die Nachbarn meckern oder was weiß ich, dann hat das halt immer, das bringt einen dann immer raus. Und dort war es einfach Open End und immer alles möglich. Und da sind dann auch ein paar Sachen bei rausgekommen, die einfach wahrscheinlich unter so normalen, in Anführungsstrichen, Probebedingungen oder Schreibbedingungen vielleicht nicht passiert wären, einfach weil irgendwann der Hammer fällt und man nach Hause gehen muss.
Wie zum Beispiel der Chor von Privat?
Der Chor von Privat, die jungen Leute.
Keine Ahnung, es klingt, als ob ihr die Muppet Show engagiert hättet und die ein bisschen, keine Ahnung, auf Speed gesetzt hättet. Sehr, 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 sehr interessant.
Nö, das sind einfach, ist eine Gruppe Leute Prä-Stimmbruch, also Kinder sozusagen.
Okay, Prä-Stimmbruch. Genau. Ja, das klingt sehr schön.
Die sind allerdings, dann teilweise an anderen Orten aufgenommen worden.
Warum habt ihr Kinder genommen? Kinder stolpern, glaube ich, noch öfter als Erwachsene. Über diese Schilder stellen sie ja seltener auf. Ich glaube, Kinder hängen ja auch schnell diese Privatschilder an ihrer Kinderzimmertür. Ist ja auch immer ein großer Moment, wenn man privat entdeckt.
Ich würde jetzt Kinder natürlich nicht so pauschal als die Urheber dieser Zeilen in dem Fall sehen. Aber ich weiß nicht, wie die Idee aufkam, aber ich finde, es hat so eine Macht, dass dieser Chor von Kindern gesungen wird und dass die auch diese Worte singen halt.
Mhm. Jetzt geht's ja in dem Song Privat, also man sagt ja auch, dass das eigentlich genau der Ursprung allen Übels war, als irgendwann mal ein Mensch sagte oder dachte, er müsste einen Zaun um irgendwas ziehen und sagen, das gehört mir, im Sinne von, das ist privat.
Auf jeden Fall.
Jetzt ist ja das eine, dass man gerne alles für alle haben möchte und natürlich Missgunst und Neid niemand für sich beanspruchen will. Aber bist du so ein Typ, der wirklich in der Kommune leben könnte und da sind wir vielleicht auch wieder beim Stichwort Freiheit, alles mit anderen teilen könnte?
Na, ich könnte nicht alles teilen, vermutlich. Aber ich brauche ab und zu mal eine Tür, die ich hinter mir zumache. Das ist schon wichtig. Ich habe allerdings auch jetzt irgendwie keine großen Besitztümer, die ich vor irgendwem beschützen müsste oder so. Ich finde einfach, also ich wohne in einer Großstadt und wundere mich oft darüber, wie wenig so eine Art Community-Gefühl es gibt in einer Stadt, in der so viele Menschen wohnen und wie man teilweise seinen nächsten Nachbarn gar nicht kennt und finde das aber auch, das ist natürlich in einer Stadt wie Berlin auch vielleicht krasser als in anderen Städten, weil es einfach so ein stetes Durchtauschen an Bevölkerung gibt. Viele Leute, die hier für 2 Jahre ihr Glück versuchen und dann wieder weg sind und nicht so richtig nachhaltig denken, der Stadt gegenüber vielleicht. Aber das ist eine Sache, die ich halt einfach sehr bedauere und wo ich doch auch so ein Verlangen nach mehr Kommune habe und mich auch nicht für immer in so einer Großstadt sehe. Ich werde sicherlich, wenn ich alt bin, mit Freunden wieder zusammen wohnen, so wie früher.
Ach, schön.
Also die Vorstellung, alleine irgendwo mit Ende 70 abzuhängen, ist irgendwie ein bisschen traurig.
Ja, auch interessant, dass ich habe jetzt Kommune gesagt, du hast aber erstmal Community gesagt. Und davon spricht man ja sehr oft, wenn es um digitale Zusammenkünfte geht. Dann heißt es ja immer, hi, Community und so. Und das ist eine Begrifflichkeit, die
ja
irgendwie was ganz anderes meint, als was ich darunter verstehe. Und du ganz offensichtlich auch. Begegnungsstätten, so im öffentlichen Leben, gibt es eigentlich fast gar keine. Wenn ich jetzt hier bei mir aus dem Fenster schaue, dann hat fast jedes Kind einen eigenen Spielplatz im Garten,
ja,
mit einem Trampolin und einer Schaukel. Obwohl hier außenrum mindestens 10 superschöne Abenteuerspielplätze sind. Und so empfinde ich auch ein bisschen aus der Sicht einer Erwachsenen manchmal so die Welt- und Stadtgestaltung. So eigentlich eher einengend und ausschließend.
Okay, ja, das ist in einer Großstadt natürlich dann tatsächlich mal anders. Also ich erlebe so die Kinderspielplätze, durch die ich mich im Laufe der Jahre auch aufgrund meiner eigenen Kinder gewurstelt habe. Die empfinde ich schon eher als Begegnungsstätten, die tatsächlich, also ne, in Kreuzberg gibt es einfach Spielplätze, die wahnsinnig voll mit Kindern sind und wo auch, glaube ich, gute Begegnungen stattfinden. Da sehe ich gar nicht so eine Vereinsamung. Aber es ist halt eher so dieses, wenn ich bei mir hier durch den Hinterhof gehe und dauert irgendwie echt lange, bis mal jemand das Hallo erwidert oder so tatsächlich.
Eben als du von den Aufnahmen erzählt hast, hast du gesagt, wenn euch dann noch mal so ein bisschen was einfällt, ich kam jetzt erst mit Privat als Beispiel, Schöne Tage schließt das Album ab. Ich bilde mir ein, da ein Banjo zu hören, stimmt das?
Nee. Da ist kein Banjo drauf. Jetzt müsste ich.
Okay, klingt aber so.
Müsste ich gucken, was du vielleicht als Banjo da hörst. Nee, aber das ist tatsächlich nicht. Ein Banjo haben wir nicht dabei gehabt.
Ihr habt jetzt schon einige Live-Shows gespielt. Was macht euch mehr Bock oder was macht dir mehr Bock? Die neuen oder die alten Songs zu spielen?
Na, mir machen die neuen Songs schon ein bisschen mehr Spaß. Einfach weil ich mehr in denen selber drin bin. Und dann hat natürlich aber die Band Muff Potter einen wahnsinnigen Katalog an guten Songs, die auch gerne vom Publikum gehört werden und wo es natürlich auch so eine besondere Magie gibt, wenn die dann gespielt werden und man halt auch einfach erlebt, wie sehr Leute das abfeiern, dass dann dieser Song gespielt wird. Von daher hat das auch seinen Reiz für mich, definitiv. Aber ich finde, so rein spielerisch gibt es jetzt einfach bei den neuen Songs auf dem neuen Album gibt es Sachen, die ich so halt sehr interessant finde zu spielen und die ich von der Struktur her toll finde und wo ich musikalisch einfach die Band auch auf eine andere Art erlebe als in ihrem alten Material vielleicht.
Ist jetzt eine Frage, die mir gerade spontan eingefallen ist. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die fundiert ist. Ich bilde mir ein, der vorherige Gitarrist hat auch manchmal gesungen.
Richtig.
Würdest du das auch tun? Oh.
wenn ich textlich da was zu sagen hätte, klar, bestimmt. Also ich bin einfach in diesem, ich habe mich ja viele Jahre an Songschreiben abgearbeitet und auch in Verbindung mit Texten und bin da aber irgendwie ganz schön raus, muss ich sagen. Also ich habe da lange keine Inspiration mehr gehabt, was das angeht. und fühle mich in meiner Rolle als Gitarrist oder jemand, der dann halt vielleicht hier und da einen Chor mitsingt, ganz wohl. Aber es ist nicht ausgeschlossen.
Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass du irgendwann mal singst und die Band Muff Potter ist jetzt wieder auf dem Weg. Das heißt, es geht jetzt weiter. Das war jetzt erstmal keine einmalige Sache.
Nee, das soll keine einmalige Sache gewesen sein. Nee, da steckt auch zu viel Arbeit jetzt drin, als dass das irgendwie nur dieses Album und dann war es das wieder. Also wir haben da alle sehr viel Blut und Schweiß verbraten die letzten anderthalb Jahre.